Schön. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und ich möchte bitten, dass wir gemeinsam auch nochmal jetzt für dieses Wort beten. Wenn der eine oder andere vielleicht Mut und Freude hat, darf er gerne auch nochmal beten. Für mich insbesondere, für natürlich auch für euch selbst, dass der Herr segnet und dass er sein Wort öffnet, dass er es sprechen lässt.
Herr, wie wunderbar ist es, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir drin forschen dürfen, dass wir drin lesen und lernen dürfen. Danke dir dafür, dass du uns aufgeschrieben hast, wie du bist, wer du bist. Und ich mag dich bitten, Herr, dass du uns auch heute ein Stückchen mehr zeigst von der Welt, wie sie tatsächlich ist, von den Dingen, wie sie tatsächlich sind, von all den Dingen, die wir vielleicht nicht sehen können, weil sie im Verborgenen passieren oder weil sie auch offen passieren. Mach du uns einfach heute ein bisschen den Blick weiter für das, was dir wichtig ist. Amen.
Amen.
Jesus, du bist die Wahrheit und du hast dich offenbart in der Bibel, in deinem Wort. Hab Dank, dass wir dein Wort haben, darin forschen können. Und ich möchte dich bitten, dass du Ewald dazu gebrauchst, Herr, dass er sich ganz dir öffnet und dass du durch ihn leben kannst, was für uns bestimmt ist. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Ohren gibst zu hören und Augen zu sehen und ein offenes Herz. Amen.
Amen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns dieses Vorrecht geschenkt und gegeben hast. Danke, Herr, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen. Danke dir, dass wir Lieder singen können. Danke dir, dass du Wahrheit von dir, deine Wahrheit des Evangeliums in unser Herz hineingelegt hast. Danke dir, Herr, für diese besondere Zeit jetzt auch, wo wir uns intensiver mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen. Herr, ich will dich darum bitten, dass du dein Wort leuchten lässt. Wir wollen dich darum bitten, dass du die Ablenkungen wegnimmst und dass du uns einen Geist gibst, dagegen zu kämpfen, uns ganz bewusst deinem Wort auszusetzen, zu suchen, zu forschen, zu prüfen, wie sich's verhält. Wir bitten dich, Herr, dass du dein Wort kräftig machst. Wir wollen dir dafür danken, dass du es uns gegeben hast und dass du uns wunderbar und gut ausgerüstet hast, auch für diese Zeit, in der wir leben. Danke dir für dein Wirken und dein Arbeiten durch deinen Geist an uns. Amen. Wir sind mittendrin in unserer Endzeit-Reihe und wisst ihr, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich nicht ein Thema behandle, das mit irgendwann mal irgendeiner Zeit der Gemeinde zu tun hat, wo wir alle nicht mehr da sind. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich nicht sagen muss, ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, ist gut, wenn ihr es mal wisst, aber es hat mit euch nichts zu tun. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich von meinem Verständnis her, von dem, was Gott mir zeigt im Neuen Testament, dass ich sagen kann, nee, ich glaube, das ist aktueller denn je, über dieses Thema zu sprechen und darüber gemeinsam nachzudenken. Und wir sind einen langen Weg jetzt inzwischen auch gegangen, was heißt lang, also je nachdem, mit was man es vergleicht, aber einige Predigten haben wir jetzt schon gemacht darüber, das ist jetzt die sechste in der Reihe. Der Chris hat uns letztes Mal in die Fragestellung reingenommen, ob wir auf eine Wiederkunft Christi warten müssen oder auf zwei verschiedene. Er hat uns sehr, sehr nahegelegt, dass es eine ist, wo ich das unterstreichen möchte gerne. Ich würde euch empfehlen, glaubt ihm. Nein, glaubt nicht ihm, sondern glaubt dem Wort. Ein Thema, das sehr, sehr stark, was wir jetzt noch nicht befasst haben, womit wir uns noch nicht befasst haben, was sehr, sehr stark aber mit der Frage nach der Endzeit, nach den letzten Tagen zusammenhängt. Das ist die Frage nach dem Antichristen. Ja, wenn ihr mit dem christlichen Glauben aufgewachsen seid, dann kennt ihr das. wenn ihr schon eine längere Strecke mitgegangen seid, werdet ihr auch schon gehört haben, dass da ein gewisser Antichrist da sein soll. Dieser Antichrist, was bedeutet das eigentlich? Kennt ihr diese Silbe, sag ich mal, oder diesen Zusatz? Anti bedeutet immer gegen, oder es kann bedeuten anstelle von, und das ist meistens dann nicht eben so als Stellvertreter, ja, so der die Geschäfte des Präsidenten oder wessen auch immer in seinem Sinne weiterführt, sondern das ist so ähnlich wie im Mittelalter, da gab es immer einen Papst, einen Gegenpapst, ja, die waren gegeneinander, ja. Das bedeutet Anti, das bedeutet gegen den anderen. Und von dem Verständnis her, wie ich aufgewachsen bin, ich habe es euch heute nochmal mitgebracht, um es euch zu zeigen. Diese Folie haben wir uns bereits angeschaut. Das ist die gesamte Endzeitvorstellung von dem sogenannten Dispensationalismus oder Prämillennialismus ist sehr ähnlich. Das ist das, was ich euch nahelegen würde, was ich denke, was das Neue Testament uns zeigt und lehrt. Man nennt es nur von dem Fachbegriff her, könnt ihr da oben lesen, ist völlig egal eigentlich. Aber das ist das, was ich predige, was ich verkündige. Es ist nicht, dass Jesus einmal wiederkommen wird, nicht öfter, dass es ein zukünftiges Zeitalter gibt und nicht noch zwei verschiedene. Und all diese Dinge, dass es ein Volk Gottes gibt und nicht zwei verschiedene, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist und nicht irgendwann erst anbrechen wird. All diese Dinge ist das, was ich predige. Und in dieser habe ich es nochmal gegenübergestellt. Das könnt ihr alles nachhören und könnt ihr alles auch von mir bekommen, wenn ihr das braucht. Einfach nur dazu melden. Jetzt wollte ich heute ein bisschen tiefer reinzoomen, so in diese Zeit hier. Weil ihr seht ja hier Antichrist, ja? Was ist da die Vorstellung? Ich wollte es euch ganz kurz zeigen. Ihr seht hier, das ist das, wie ich aufgewachsen bin, wie gesagt, was ich aber nicht so sehr vertrete inzwischen. Das ist eine geheime Entrückung scheinbar, die stattfinden soll für die Gemeinde. Und dann wird diese Trübsalzeit hier, kommt jetzt eben hier, diese 7 Jahre, dann wird in diesen 7 Jahren ein wortwörtlicher Tempel wieder aufgebaut. In Israel, in der Nation, in Jerusalem, wird der Tempel aufgebaut und der Antichrist setzt sich dann in den Tempel und bricht dann einen Bund, den er vorher mit den Juden geschlossen hat. Und das ist all das. Und dann bricht eine große Verfolgung aus. Und dann kommt der Chip und alles Mögliche. Bestimmt habt ihr schon davon gehört. Also das ist das, was vielfach gelehrt wird, wovon man sehr, sehr viele ausgehen und man auch an vielen Stellen eben hört. Was ich euch heute zeigen möchte, ist, werde ich mit der Zeit eben entfalten in der nächsten Folie. Und hier wird der Antichrist, aber so wie ich es gelernt habe, wird der Antichrist so... Früher habe ich, als ich klein war, so auf dem Gameboy Super Mario gespielt. Und dann hast du immer verschiedene Gegner, mit denen du spielen musst. Und ganz am Ende kommt der Endgegner. Okay, das ist der schlimmste von allen. Ja? Und da musst du viel drücken, damit du den besiegen kannst. Du musst gut zielen. Und das ist so der Antichrist, ja, das ist der Letzte, der Endgegner von den Christen, ja, und der ist ganz schrecklich und wird unfassbare Dinge tun und man sieht das aber auf irgendeiner Person und der Gemeinde wird ganz oft gesagt schon, aber ihr seid sowieso nicht mehr da, wenn der dann kommt, ja, aber wer weiß, vielleicht ja doch, und dann ist Angst und Unsicherheit, was sich dann breit macht. Und es ist tatsächlich, was ich beobachtet habe, was ich auch immer wieder jetzt schon gesagt habe, die Frucht, was ich häufig gesehen habe, ist Angst, Zukunftsangst. Dass ich sage, ey, ich weiß echt nicht, was kommen wird. Aber wie sich es anhört, das ist sehr schlimm, sehr grässlich, katastrophal. Das Zweite, dass hier ein Platz da ist für wilde Spekulationen. Wirklich die allerwildesten, was da an Theorien aufgebaut wird. Und dann wird das immer mit dem Tagesgeschehen verknüpft. Schaut man Nachrichten, was kommt jetzt? Tagesschau, was auch immer. Dann passiert das und das. Aha, das wird bestimmt das und das sein. Und dann sagt man, okay, jetzt wissen wir ungefähr, wo wir sind. Und so wird es ganz häufig gedeutet und dann ausgelegt. Und, aber andere merken dann oft, dass diese Spekulationen, die sind beliebig, oder? Habt ihr schon mal den Eindruck gehabt, dass die beliebig sind? Wie viele Präsidenten von den Vereinigten Staaten waren schon der Antichrist scheinbar? Schon ein paar, gell? Dann sagen wir, oh, also der, wie hieß der damals? Bill Clinton, ja, also der bestimmt, gell? Dann war das halt nicht. Dann ist halt der Nächste, gell? Und dann kommt der Barack Obama, oh, der ist, gell? Der wurde doch als Messias gefeiert. Ja, der ist es sicherlich. Ah, ne, doch nicht. Und dann kommt der Trump, gell? Ah, jetzt haben wir ihn, endlich! Und wisst ihr, jedes Mal entpuppt er sich, ja, nee, doch nicht, ah, nee, doch nicht. Und was passiert dann? Man sagt, man resigniert dann, sagt, keiner weiß so genau, aber hoffentlich werden wir es am Ende merken. Ja? Und es bewirkt aber eine Schläfrigkeit. Es bewirkt ein Resignieren, ein Sagen, ist egal, wir wissen es nicht so genau, lass mal einfach die Finger davon. Es bewirkt keine gute Frucht. Es bewirkt keine gute Frucht. Was dieses Thema Endzeit anbelangt, ihr Lieben, will ich euch voranstellen. Drei gut gemeinte Tipps. Punkt 1, YouTube ausschalten. Sorry, ihr Lieben, aber da ist so viel Müll auf dieser, das ist eine Videoplattform, für die es nicht wissen, da wird so viel Müll reingestellt, es ist unfassbar, ihr Lieben. Und zwar nicht nur in Bezug auf dieses Thema, auch auf andere Themen. Wenn du da, ich sage nicht, dass alles schlecht ist, was auf YouTube ist. Ich höre gerne Predigten auf YouTube. Da gibt es wirklich gute Quellen. Aber was dieses Thema anbelangt, was diese Videos anbelangt, bitte mach die aus. Das sind solche Konstrukte, das sind solche Dinge, wo Leute sich mit irgendetwas beschäftigen und das ist ihr Lieblingsthema. Sich permanent damit auseinanderzusetzen. Und was es verbreitet, ist genau das, was ich gesagt habe. Angst, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, manchmal dann Resignation dann auch. Ist nicht gut. Filtert, egal welche Medien ihr benutzt, ihr Lieben, filtert es. Und schaut bitte, wo ihr gesunde Nahrung bezieht, dass, wenn wir uns mit dem Endzeitthema beschäftigt, dann ist es nicht so, dass wir sagen, oh, wir machen jetzt ein Spezialgebiet und dann gehen wir andere Wege, als wir sonst üblich gehen würden. Na, ich würde euch wirklich bitten, geht dorthin, wo ihr merkt, die Bibel wird solide ausgelegt und gepredigt, auch außerhalb von der Endzeit. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr merkt, da irgendwo, weiß ich, da wird die Bibel treu ausgelegt, da wird das Evangelium von Jesus klar und deutlich gepredigt und verkündigt. Dann geht doch dahin, um ein bisschen mehr von Endzeit zu lernen. Aber nicht mit solchen Spekulationen und mit solchen Konstrukten, das führt nirgendwo hin. Geht an gesunde Quellen, um da zu lernen. Und vor allen Dingen, geht in die Heilige Schrift selber und schaut und prüft, wie es sich verhält. Und sagt nicht, nach einmal lesen, ich habe es nicht verstanden, sondern dann lest es doch mal und lest es nochmal. Und tut das, was wir auch versucht haben, was der Chris versucht hat, euch viel besser und anschaulicher zu erklären, als das Prinzip, was ich auch versucht habe, euch zu zeigen. Vom Einfachen zum Schwierigen hin. Immer vom Einfachen zum Schwierigen. Nie umgekehrt. Nie das Schwierige, ein Konstrukt daraus bauen und dann importieren das ganze andere, was die Bibel uns lehrt. Okay, das als, als Einstieg. Das will ich auch heute mit euch, im ganz Groben will ich auch heute wieder machen. Ins Neue Testament hineingehen und fragen, was lehrt das Neue Testament uns über den Antichristen? Über den Gegenchristus? Wenn man das so will. Bevor ich das tue, bevor ich das, dieses allgemeine Bild euch im Neuen Testament zeigen möchte, will ich nur ganz kurz eine Deutung geben, was ich denke, wie ich das interpretiere. Es gibt nämlich drei wesentliche Stellen, die ausführlich über dieses Thema sprechen. Wer weiß welche? Also kann ich sagen vier. In einem Buch sind es zwei Kapitel, die ganz nah miteinander verwandt sind. Erster Johannesbrief, da gucken wir uns an heute. Das ist aber auch nicht über viele Verse hinweg, was ein Thema nur dieses eine Thema nur behandelt. Das gucken wir heute an. Ist ganz wichtig heute. Aber ich meinte drei andere Stellen. Der eine ist 2. Thessalonicher, Kapitel 2, das ist die eine, ja, wo er sehr, sehr deutlich über dieses Thema schreibt. Dann haben wir noch zwei, die sind nicht in den Briefen, sondern einmal in Offenbarung 13 und einmal Daniel 2 und Daniel 7, ja, wo wir dieses Thema sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr deutlich finden. Und ich will nur ganz kurz euch einen Überblick geben, was ich denke, wie ich es verstehen kann. Es ist ein bisschen weit runtergerutscht jetzt, ist aber egal. Ich würde es auch mit Worten versuchen. Es soll nur das hier ein bisschen besser, soll einfach nur ein bisschen helfen. Daniel 2 und Daniel 7 beschreiben uns vier verschiedene Reiche, vier verschiedene Weltreiche, die kommen werden. Ich will, dass ihr mit dabei seid und dass ihr nachdenkt, welche könnte das sein? Das Erste war das, in dem Daniel schon gelebt hat. Welches war das? Ja, das ist das Zweite. Das Medo-Persische ist das Zweite. Welches war davor?
Babylonisch.
Dann Medo-Persisch, was kam danach?
Griechisch.
Was kam danach?
Römisch.
Also vier Reiche, die uns hier in einer Prophetie schon vorausverkündigt werden, wo uns schon vorausgezeigt wird, was wird kommen. Und dann wird uns gezeigt, dass nach diesem vierten Reich zwei Dinge entstehen werden. Und das deckt sich wieder mit dem, was ich in den anderen Folien gezeigt habe. Nämlich, was wird in der Endzeit sein? Parallel. Großer Segen und große Bedrängnis. Okay? Diese beiden Dinge laufen parallel. Deswegen heißt es auch, in den Tagen des vierten Reiches, des Römischen Reiches, wird ein ewiges Reich aufgerichtet werden. Welches ist das? Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes, das in Christus angebrochen ist. In welcher Zeit hat Christus gelebt? Was sagt Lukas? Zur Zeit, als Quirinius Statthalter war, gell? Kaiser Augustus im so und so vierten Jahr. Also das ist das Römische Reich. In dieser Zeit gründet Gott und vollendet, lässt er dieses Reich, sein ewiges Reich auf dieser Erde anbrechen. Und parallel, fast parallel dazu, kommt auch was? Wächst aus diesem vierten Reich ein anderes Reich oder ein anderes Tier oder ein Horn, wie es auch beschrieben wird. Und das ist ein widergöttliches Reich. Das ist ein antigöttliches Reich oder ein antichristliches Reich. Du kannst es nennen, wie du es willst. Ja? Was antichristlich ist, ist auch antigöttlich. Ja? Es ist gegen Gott. Es ist ein Gegenreich. Und dieses Gegenreich, dieses wiedergöttliche Reich, das wird eben näher beschrieben. Und die beiden sind wesensverschieden von den anderen Reichen, die vorher waren. Was waren das andere für Reiche? Babel, Persien, Griechenland, Rom, was sind das für Reiche? Von ihrer Natur her. Weltreiche, politische Reiche, oder? Es ist einfach, man könnte Grenzen ziehen, ja, und sagen, hier, das ist das Reich. Wenn wir jetzt uns mit dem Reich Gottes beschäftigen, ist es auch so ein Reich? Nein, es ist ein völlig wesensverschiedenes Reich. Es ist nicht ein Reich wie diese Reiche dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das antichristliche Reich ist es auch wesensverschieden. Es ist nicht nur politisch und es ist auch religiös. Wir merken in diesen Beschreibungen, es ist wesensverschieden von den anderen Reichen her. Und dieses antigöttliche Reich, das setzt sich an die Spitze der Gemeinde, gibt sich für Gott aus, lästert und verfolgt die Heiden. Verfolgt die Heiligen. Das sind mit diesen Dingen wird dieses Reich beschrieben. Verfolgung der Heiligen setzt sich an die Spitze der Gemeinde. 2. Thessalonicher 2 setzt sich in den Tempel Gottes. Das ist nicht ein Tempel aus Steinen. Es ist der Tempel Gottes, nämlich seine Gemeinde. Darum geht es. Ihr könnt das ganze Neue Testament untersuchen, wie spricht Paulus permanent vom Tempel? Als ein Gebäude aus Steinen? Nirgendwo. Nirgendwo. Deswegen der Tempel Gottes, das bedeutet nichts anderes, als dass er sich an die Spitze der Gemeinde setzt. Am Ende, was am Ende passieren wird hier, ist, dass dieses antichristliche Reich eben vernichtet wird. Das läuft eben jetzt, in dieser Zeit läuft es parallel, dieses antigöttliche Reich und das Reich Gottes. Es läuft parallel bis zum Ende. Das Reich Gottes wird bestehen in Ewigkeit und der Antichrist und sein Reich, sie werden vernichtet werden. Zusammen mit dem Satan, der genauso dazu gehört. Das ist ganz, ganz grob das gesagt, was ich sagen würde, wie ich es verstehen kann, was dieses antigöttliche Reich anbelangt, was das Reich Gottes anbelangt. Die große Frage für uns ist aber, wer ist jetzt dieses antigöttliche Reich, oder? Wer ist da gekommen, hat sich an die Spitze der Gemeinde gesetzt? Wer ist da, der diese Lästerungen ausspricht? Wer ist es, der sich selbst Gott gleich macht? Ich würde sagen, es ist nicht nur einer. Es ist nicht eine Einzelperson. Das will ich mit euch jetzt durch diese Predigt hindurch, will ich mit euch durchs Neue Testament schauen und gucken, gibt es nur einen einzigen Antichrist oder gibt es viele? Wie gesagt, es gibt viele. Es gibt viele. Aber einer, der sich ganz besonders da hervorgetan hat, und schon zur Zeit des Neuen Testaments werden wir sehen, sind viele Antichristen aufgetreten. Das sind diese Pfeile hier. Sind schon viele aufgetreten. Aber dann haben die Apostel immer wieder von einem Abfall, von einem kommenden Abfall gesprochen. Und von einem Antichrist, der noch kommen soll. Nach meinem Verständnis und nach dem, wie ich das deuten kann, ist, das ist, was ist mit dem Ableben dieses vierten Reiches passiert? Ihr kennt das vierte Reich ist Rom. Das ist ungefähr 4. Jahrhundert, so 4., 5. Jahrhundert ist es abgelebt. Was ist aus diesem Reich hervorgegangen? Ein anderes Reich, ein politisches, ein politisch-religiöses. Wie nennt sich die größte aller Kirchen? Römisch-katholische Kirche. Es nennt sich römisch-katholische Kirche. Es ist aus meiner Sicht ein Antichrist. Es ist nicht der Antichrist. Es ist aus meiner Sicht einer, der sich ganz, ganz wesentlich hervorgetan hat. Ein Antichrist. Und ganz besondere natürlich das Papsttum an der Spitze dessen, dass sich genau in dieser Zeit, geht mal in die Geschichte hinein, könnt das prüfen, genau in dieser Zeit, als das Reich dann auseinandergebrochen ist, als es im Zerfallen war, hat auf einmal der Bischof von Rom eine Vorrangstellung vor den anderen beansprucht und gefestigt und ausgebaut. Und wie es heute ist. Und es gibt wirklich viele, viele Argumente dafür. Schaut euch allein die Titel vom Papst an. Wisst ihr, was für Titel der trägt? Wenn ihr ein Gläubiger seid, ein katholischer Gläubiger, wie sprecht ihr den Papst an? Heiliger Vater. Stell dir das mal vor. Heiliger Vater. Was hat die Bibel uns gesagt, wen wir allein so anreden dürfen? Gott. Macht sich selbst zu Gott, oder? Die Verfolgung der Heiligen. Hat die katholische Kirche die Heiligen verfolgt? Oh ja, bis aufs Blut. Ein falsches Evangelium, das verkündigt wird, für mich ein wesentliches Indiz. Und das allein würde für mich reichen. Da, wo ein falsches Evangelium gepredigt wird, das ist ein antichristliches Evangelium. Es ist ein Evangelium gegen Christus. Und deswegen, selbst, ihr Lieben, wenn meine Theorie nicht stimmt, das kann ich gut glauben, ich kann trotzdem sagen, dass es ein Antichrist ist. Versteht ihr? Und das ist für mich das Wichtige, dass wir sehen, dass der Antichrist nicht irgendwann kommt, sondern dass wir jetzt den Kampf zu kämpfen haben, ihr Lieben. Dass jetzt die Zeit da ist, wo wir wachsam sein müssen. Dass jetzt das Evangelium unter Beschuss ist an allen Ecken und Enden. Und dass wir jetzt kämpfen müssen. Das ist mein Herzensanliegen, dass wir das sehen, dass wir nicht schlafen, wie die Bibel es uns permanent sagt. Es ist nicht eine schreckliche Einzelperson der Endzeit, sondern es ist ein bleibendes System, wo sich immer wieder welche hervortun, und ganz besonders als diese Antichristen auftreten, das parallel zur Gemeinde Gottes und zum Reich Gottes Bestand hat. Für die, die sich jetzt ausführlicher und näher damit beschäftigen wollen, dann kommen Sie zu mir und ich schicke euch wohin, wo ihr euch damit befassen könnt. Ich wollte nur, dass ihr es grob ein bisschen versteht, was ich denke, wie ich es verstehe. Jetzt will ich mit euch das tun, ins Neue Testament hineinzugehen und zu schauen, was lehrt das Neue Testament. Es ist nicht so, dass wir hier so drei Stellen verteilt haben in der Bibel und sonst schweigt die Schrift. Das Neue Testament hat vieles zu sagen, vieles zu lehren. Lass uns das wahrnehmen, lass uns das aufnehmen. Und wenn wir das schon haben, dann haben wir eine gute Basis, ihr Lieben. Dann haben wir eine gute Basis und von da aus können wir dann weiter studieren. 1. Johannes ist schon gefallen. Lasst es uns aufschlagen. Das Wort, ihr Lieben, wir müssen uns nah am Wort halten. Das ist das Allerentscheidende. Theorien können uns alles Mögliche denken, aber wir müssen es prüfen, prüfen und prüfen. Dann müssen wir sagen, was kommt dem Wort am nächsten? Was spricht, wo hören wir die Stimme der Apostel? Wo hören wir Jesu Stimme die ganze Zeit? Das ist das Entscheidende. Nicht sagen, oh, aber mir schmeckt es eigentlich so besser. Oder ich habe es aber immer so gelernt. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt. Und das ist ein sehr, sehr verwandter Begriff. Mit Antichrist, guck mal, das kommt in demselben Kontext hier vor. Mit Antichrist, mit dem Feind, mit dem Bösen, mit dem Satan. Das ist ein sehr, sehr verwandter Begriff. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das sind harte Worte. Aber es ist eine Warnung. Was meint ihr? Es ist halt einfach so einer von diesen Erzkonservativen, gell, die immer sagen, oh, die böse Welt, halte dich ja nur aus der Welt heraus. Nein, ihr Lieben, er weiß, was das bedeutet, wenn man sich verbündet mit der Welt, wenn man eins wird mit der Welt, wenn man der Welt aufgeht, wenn man sie liebt, wenn man Freund ist mit der Welt, wenn das sein Zuhause ist. Er sagt, nein, das geht nicht. Welt und warum? Weil die Welt ist antigöttlich, antichristlich. Sie lebt in der permanenten Rebellion und Auflehnung Gott gegenüber. Seht ihr das? Deswegen, seid nicht eins mit dieser Welt. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens. Und es ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Er erzählt das auf, was da, also ein paar wesentliche Punkte. Begierde der Augen, alles was die Augen betrachten und sehen, wonach sie begehren. Begierde des Fleisches, der Hochmut, die Arroganz, das ist ganz, ganz stark bei uns heute vorne dran. Aber alle diese Dinge. Und dann sagt er, und das ist alles nicht vom Vater, deswegen liebt das nicht. Und die Welt vergeht. Ja, hier haben wir gesehen, sie vergeht, sie wird gerichtet, die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, wer Gott nachfolgt, wer Gott liebt, der bleibt in Ewigkeit. Schaut mal, Kinder, es ist die letzte Stunde, Endzeit. Johannes sagt, es ist Endzeit, es ist die letzte Stunde. Nochmal, wenn wir unsere Uhren anders ticken, dann müssen wir unsere nach Johannes stellen und nicht Johannes seine nach unserer. Okay? Es ist die letzte Stunde. Und schaut mal, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Was haben sie gehört? Ein Antichrist kommt. Ja? Okay. Das war für sie zukünftig, okay? Das alles, was ich jetzt auch versucht habe zu zeigen, war erst im 4. Jahrhundert oder 5. Jahrhundert. Das war für sie zukünftig. Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass die letzte Stunde ist. Er sagt, woher wissen wir, dass es Endzeit ist? Ja, schaut doch an, wie der Satan seine schickt und permanent die Gemeinde versucht zu verführen, versucht zu verfolgen und versucht zu zerstören. Daran merkt man es. Das ist der Zeitanzeiger. Wenn keine Antichristen da sind, wenn keine Verführung da ist, wenn keine Verfolgung da ist, dann wissen wir, oh, es ist noch nicht Endzeit. Dauert noch. Aber wenn sie da sind, wenn wir sie beobachten können, wenn wir sie sehen können, dann ist die Endzeit da. Wecker, klingelt, düdeding, aufstehen, wachsam sein, nicht schlafen. In Vers 18, schaut mal, wenn wir weiter schauen, Daher wissen wir, dass die letzte Stunde ist. Vers 19, was heißt es hier? Von uns sind sie ausgegangen. Seht ihr das? Wer, von wem? Von uns? Von der Gemeinde. Von den Aposteln. Also von der Gemeinde, wo die Apostel noch gelebt haben zum Teil. Das gehen diese Antichristen aus. Seht ihr, ist es nicht? Es kommt irgendeiner von Böser von außen. Er sagt, die kommen von uns. Die waren mitten unter uns. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Nicht, dass ihr denkt, dass sie mit uns eins waren, dass sie zu uns gehört haben, dass sie Teil des Leibes Christi waren. Nein, auf keinen Fall. Nicht, dass sie denkt, es waren Gläubige oder dergleichen. Nein. Aber sie waren mitten unter denen. Sie waren mitten im Tempel Gottes. Kinder, ihr habt gehört, jetzt bin ich im Vers 18 wieder, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, ja, dann würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, damit sie sich als Antichrist zu erkennen geben, dass sie alle nicht von uns sind. Seht ihr das? Was ist ein Kennzeichen von einem Antichristen? Dass sie nicht bleiben, dass sie nicht bei den Aposteln bleiben, dass sie nicht bei dem Wort bleiben, dass sie darüber hinausgehen. Und dadurch machen sie sich offenbar, sagt er. Wenn sie die ganze Zeit dabei bleiben würden, dann würden sie immer versteckt bleiben, oder? Aber irgendwann halt es nicht mehr aus. Irgendwann muss es raus. Ja, jeder sagt, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Irgendwann mal kommt es heraus. An verschiedenen Stellen zeigt uns die Schrift, die Früchte werden sich zeigen irgendwann. Und daran wird man sie erkennen. Guck mal, Vers 20, wenn wir weiterlesen. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen, das ist der Heilige Geist. Und ihr habt alle das Wissen, das ist die Lehre, das ist das Wort. Und ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Er sagt, es ist nicht so, dass ihr jetzt zum ersten Mal davon hört. Sagt, oh, das hätte es aber noch nie jemand gesagt. Davor hat er schon gesagt, gell? Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Also wir haben schon mal gehört. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist. Ein weiteres Kennzeichen, wie wir den Antichrist entlarven können, wie wir ihn entdecken können. Seht ihr das? Der ist der Antichrist. Ich verliere meine Stelle. Der den Vater und den Sohn leugnet. Derjenige, der den Vater und den Sohn leugnet, der ist der Antichrist. Versteht ihr, warum ich sagen kann, warum ich selbst ohne meine Theorie sagen kann, schaut, da ist ein Antichrist und da ist ein Antichrist und da ist ein Antichrist? Weil die Bibel es so deutlich sagt, wer den Vater leugnet, wer den Sohn leugnet, ist ein Antichrist. Es ist sehr, sehr, sehr einfach. Ich denke vielleicht, das ist ja viel zu einfach eigentlich, gell? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dass so viele es trotzdem nicht sehen. Sagen, warten auf irgendeinen, der irgendwann mal kommen wird und nicht merken, dass sie parallel mit dem Antichristen kuscheln. Katastrophe. Der Johannesbrief, das ist die ersten zwei Johannesbriefe, sind übrigens die einzigen, die dieses Wort Antichrist überhaupt haben. Also in den anderen die anderen Stellen, die ich euch genannt habe, die ordnen wir dem vom Gedanken her zu. Aber dieses Wort Antichrist an sich, das kommt nur im Johannesbrief vor. Deswegen dachte ich, ja, das ist gut, eine Stelle von dort anzufangen. Das ist gut, wenn wir dort uns ausrichten und mal ganz grundsätzliche Dinge lernen. Versteht ihr? Ich will, dass ihr die Basics wisst. Ich will nicht, dass ihr die Details euch perfekt auskennt. Aber die Basics, damit ihr gerüstet seid, damit ihr diesen Kampf kämpfen könnt, damit wir gemeinsam diesen Kampf kämpfen können. Deswegen weiter. 2. Johannesbrief, Kapitel 1. Und er spricht öfter darüber. 2. Johannesbrief, Kapitel 1. Es ist überflüssig zu sagen, es gibt nur eins. 2. Johannesbrief. Und dort spricht er, wie er in seinem anderen Brief auch spricht oder seinen anderen Briefen auch spricht. Und dann ganz viele Themen, die wieder und wieder kommen. Deswegen, er hat ein Anliegen auf dem Herzen. Und es sind ein paar Anliegen und die kommen permanent wieder. Und eins davon ist, vor dem Antichrist zu warnen. Schaut mal, Vers 7. Denn viele Verführer, warte, ein Verführer wird in die Welt hinausgehen, gell? Nee. Viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Ist interessant, wie er schreibt, gell? Könnt ihr Mehrzahl und Einzahl unterscheiden voneinander? Ja, gell? Das ist einfach. Werde ich jetzt anfangen, meinem Nathanael beizubringen, wenn er in die Schule kommt, ja, dann muss er all diese Dinge lernen. Ich meine, gut, er kann schon ein bisschen natürlich auseinanderhalten, aber im Text ist es immer wieder ein bisschen schwieriger dann, ja. Viele Verführer, Mehrzahl, oder? Sind in die Welt hinausgegangen. Und die bekennen nicht, Christus im Fleisch gekommen. Das war eine Irrlehre von damals, wie sie sich dann gezeigt haben. Also, wir lesen Vers 7 am Anfang, viele Verführer. Und wenn wir nach hinten gehen, dies ist der Verführer. Dies ist der Verführer und dies ist der Antichrist. Einzahl, oder? Interessant. Er entlarvt es und sagt, das ist schon der Antichrist. Du musst nicht auf irgendwie speziell einen später warten. Das ist er. Die Verführer, die hinausgegangen sind und die einen anderen Christus predigen, den ihr nicht gehört habt, den ihr nicht gelernt habt aus der Bibel. Genau das ist es. Aus meiner Sicht ist es so klar und so einfach, aber es fällt uns oftmals nicht so einfach, die einfachen Dinge zu schlucken. Ich will jetzt genau das tun, was ich euch gesagt habe. Lasst uns ein bisschen, 1, 2, 3 Stellen aufschlagen im weiteren Neuen Testament, um zu sehen, was lehrt es uns permanent? Was ist die Grundlehre? Was ist das, was wir lernen müssen? Und das weitere Neue Testament spricht genau in diesem gleichen Tenor. 2. Petrus, das sind die Briefe vor den Johannesbriefen, 2. Petrus 2. Es waren aber auch, und das Vers 1 lese ich, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Ist das der Antichrist, der den verleugnet, der die Schafe erkauft hat? Oh ja, oh ja. Kannst du Gift darauf nehmen, dass das der Antichrist ist? Indem sie den verleugnen, der sie erkauft hat. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Und viele, schaut mal, und ein paar werden darauf reinfallen, gell? Nein. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Das Evangelium wird leiden wegen denen, weil sie sich als Christen ausgeben und weil sie christlich scheinen, weil sie manche Lehren vertreten, die wir auch vertreten und wo wir sagen, das ist sogar richtig. Und ich warne immer wieder und ich sage, es ist das Gefährliche da drin ist, dass der Antichrist nicht als Antichrist auftritt, oder? Der kommt nicht so, Antichrist. Und dann so böse, steht ein böser Antichrist da und alle fallen um und sagen, oh, weg hier. Nein, das ist das nicht. Das ist es nicht. Wir werden es noch sehen. Wir werden es noch sehen. Apostelgeschichte 20. Also wir sehen, Petrus hier hat gesagt, gell, es werden viele kommen. Es werden aus eurer eigenen Mitte aufstehen. Apostelgeschichte 20. Als Paulus zum letzten Mal in Ephesus die Ältesten getroffen hat, hatte ein paar Dinge, die ihm wesentlich auf dem Herzen liegen. Und wo er sagt, ich will, dass ihr das wisst und dass ihr das beachtet, dass ihr das nicht vergesst. Apostelgeschichte 20. Er sagt ausdrücklich zu ihnen, ich weiß, ich werde euer Angesicht nicht mehr sehen. Okay, dann ist eine gute Gelegenheit, nochmal ganz wesentliche Dinge loszuwerden. Nachdem er einiges hier gesagt hat, spricht er zu den Ältesten und sagt dort, Vers 28. Habt Acht auf euch selbst, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Hütet die Herde, die ihr bekommen habt, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, Ihr habt eine Verantwortung, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, sagt Paulus, ihr Lieben, ich muss euch etwas weitergeben, dass nach meinem Abschied, nach meinem Tod, grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und was sind das für Wölfe? Sind das so? Das keine wortwörtlichen Wölfe, gell? Wir wissen, was, wenn hier von einer Herde ist und von den Schafen. Wenn wir das übertragen, was bedeutet das? Bedeutet das, dass hier Irrlehrer hereinkommen werden mit dem Schwert oder was? In erster Linie nicht. Können auch manchmal sein. Aber wodurch werden sie zerstören? Wodurch werden sie fressen? Wodurch werden sie rauben? Durch falsche Lehre. Durch ein falsches Evangelium. Durch einen falschen Christus. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und, was sagt er schon wieder? Schaut mal. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Aus eurer eigenen Mitte. Was hat Johannes gesagt? Von uns sind sie ausgegangen. Was sagt 2. Thessalonicher 2? Er setzt sich in den Tempel Gottes. Dort hinein, von dort. Die Gemeinde ist sowohl die, also der grobe Rahmen der Gemeinde, aus den Reihen der Gemeinde, das ist die Quelle, also nicht die geistliche Quelle, aber da kommen sie von ihrem Auftreten her, da kommen sie her und das ist auch ihr Ziel, die Gemeinde. Beides. Kolosser 2, Vers 8. Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, sagt Paulus den Kolossern, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt wieder, gell? Nach den Grundsätzen, nach den Lehren dieser Welt. Und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Und dann spricht er über eine konkrete Irrlehre. Nämlich, du musst dich beschneiden lassen, okay? Um gerettet zu werden. Das ist einer nur von vielen. Wenn wir Matthäus 24 jetzt hernehmen würden, ich werde jetzt ein bisschen... Sonst wird es viel. Matthäus 24 spricht er über die Endzeit, oder? Gibt es darüber Zweifel? Über die letzte Zeit spricht er. Das ist klar. An drei Stellen sagt er ausdrücklich, es werden viele falsche Propheten und falsche Christusse kommen. Und sie werden viele abziehen. An drei Stellen warnt er und sagt, es werden viele kommen. Jesus spricht in diesem Zusammenhang nicht von einem Speziellen, der kommen wird. Er sagt, es werden viele kommen. Viele. Was ist das, was sie lehren? Was ist das, was sie lehren? Ich will, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was sind die Lehren, die so verderbenbringend sind? Ich will euch nur ein Beispiel geben. 1. Timotheus 4. Auch hier wird über die nachfolgenden Zeiten gesprochen. Und da müssen wir immer aufmerksam sein, wenn sie von der zukünftigen Zeit sprechen, oder? Das ist unsere Zeit, oder? Klar. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt, nebenbei, unklar, oder? Nein, er sagt ausdrücklich, betont. Er betont, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Das heißt, sie werden den wahren Glauben verlassen, werden sich gegen den wahren Glauben stellen, werden es öffentlich machen. Ich sage, was schon in ihrem Herzen war. Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Was würdet ihr sagen, sind solche Lehren von Dämonen? Also so Okkultismus bestimmt, gell? Das ist so, wenn Menschen so ganz tief verstrickt sind in diese finsteren Mächte, oder? Das sind bestimmt die Lehren der Dämonen. Das sind die betrügerischen Geister, oder? Soll ich euch sagen, welches es sind? Lesen wir weiter. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Jetzt schaut, was lernen sie? Die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Das sind deren von Dämonen, sagt Paulus. Sie sagen, man darf nicht heiraten. Und sie sagen, man sollte sich von gewissen Speisen enthalten. Man darf manche Dinge nicht essen. Jetzt will ich euch sagen, allein anhand von diesem einen verbreitet die katholische Kirche zum Beispiel jetzt wieder. Verbreitet sie Lehren von Dämonen oder nicht? Verbietet sie welchen zu heiraten? Zölibat. Oh ja. Verbietet zu heiraten. Was darf man am Freitag nicht essen? Das wisst ihr alle, gell? Als Katholik, als anständiger Katholik darf schon am Freitag kein Fleisch essen. Ihr Lieben, das sind Lehren von Dämonen, sagt Paulus hier. Das ist etwas, was einen frommen Anschein hat und was aber immer ein Hinzutun des Evangeliums ist. Und was etwas, wo es heißt, dass über den Antichrist an anderer Stelle, er wird die Gebote und Zeiten und all diese Dinge, er wird sie verändern, er wird sie verwandeln und er wird weiteres hinzufügen. Er wird es, was Christus uns gesagt hat, anders lehren. Dinge hinzufügen, Dinge weglassen. Und ich habe euch gesagt, ihr Lieben, die Schwierigkeit ist, sie kommen immer getarnt. Sie kommen nicht verkleidet als der Teufel. Ihr wisst es. 2. Korinther 11, was heißt das da? Wir lesen es in diesem Zusammenhang nochmal. Ich weiß, dass manche von diesen Stellen euch sehr geläufig sind, aber ich will, dass wir es alles in einen Zusammenhang bringen, dass wir es verstehen können, was es geht. 2. Korinther 11. Da geht es um die übergroßen Apostel, die Paulus Konkurrenz machen der Gemeinde. Auch schon Antichristen. Was ich aber tue, in Vers 12 sagte, was ich aber tue, werde ich auch tun, damit ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit dazu suchen, dass sie in dem, worin sie sich rühmen, als solche wie wir befunden werden. Ja, es ist mal egal, jetzt was jetzt erst. Für uns jetzt ist es jetzt nicht entscheidend, was hier jetzt gesprochen ist. Aber schaut mal, was jetzt heißt. Denn solche, spricht er über diese, sind falsche Apostel. Ist es ein anderes Wort für Antichrist? Sie sind Gegenapostel, sie sind Antiapostel. Sie sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Apostel Christi annehmen. Also als was kommen die Irrlehrer? Schild Irrlehrer. Ja, so mit Häftlingsstreifen, ja, dass du weißt, oh, der ist ausgebrochen, der gehört hier nicht rein. Sie kommen in der Gestalt der Apostel Christi. Das ist das Heimtückische, ihr Lieben. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Es kommt so verkleidet und so unterschwellig, ihr Lieben. Und wenn ihr das vergleicht, wie viele sprechen über Jesus, wie viele bezeugen den auferstandenen Jesus, den gestorbenen, auferstandenen, kommenden, das können so viele mitsprechen und mitreden. Und denkst, ja, dann ist ja alles wunderbar. Aber dass sie an anderer Stelle lehren und von Dämonen predigen, ja, das ist ja egal. Ja, das ist Kleinigkeiten, oder? Ja, Lehren von Dämonen ist nicht so wichtig, gell? Oh doch! Und wisst ihr, ich muss darüber nachdenken, wird es letztendlich wesentlich entscheidend sein, ob du, sagen wir mal, die Herrlichkeit und die Ewigkeit ist hier, ich habe jetzt irgendwie nichts, sagen wir mal das hier. Okay, das ist hier die Ewigkeit. Okay, das ist dein Ziel, wo du hin sollst. Ja? Ist es ja, am Ende wird es da entscheidend sein, wenn du nicht triffst, wenn du das Ziel nicht erreichst, um so zu sagen. Es ist entscheidend, ob du so weit weg gewesen bist, wie der Muslim und Islam und wer auch immer, Buddhismus, wer auch immer, von Christus gar nichts kennt, oder ob du so weit vorbeischießt. Das ist letztendlich ganz entscheidend. Letztendlich ist es vorbei, ihr Lieben. Letztendlich ist es vorbei. Letztendlich ist es das Ziel nicht getroffen. Und wisst ihr, das ist das, was so gefährlich ist. Zu entlarven, dass der Islam nicht den wahren Christus verkündigt. Ist nicht schwer, oder? Das ist nicht schwer. Aber eine Kirche, der, übrigens, wenn ich jetzt, allein die römisch-katholische Kirche, wisst ihr, wie viele Menschen zu der gehören? Jeder sechste Mensch auf dieser Erde. Zählst du mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahnsinn, oder? Und wie der Antichrist es schafft, eine riesige Masse an Menschen hinter sich, mitten in den Tod zu reißen. Ihr Lieben, ich sage nicht, dass jeder einzelne Katholik, den es auf dieser Erde gegeben hat, in die Hölle geht. Das sage ich nicht. Aber ich sage, ein Großteil verführen sie. Und diejenigen, wenn ihr einen wisst, der noch drin ist, dann sagt, schleunigst raus hier. Du hast hier nichts verloren. Ihr Lieben, es ist wirklich, es ist ein ernstes Thema. Weil, und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht auch heute. Wir sprechen heute immer von Erkenntnisunterschieden. Es sind Erkenntnisunterschiede. Wir sollten einfach, Jesus hat doch gesagt, Quizfrage, welche Stelle wird laufend zitiert? Band hoch, Band runter, wenn gesagt wird, wir müssen alle eins sein. Wisst ihr welche? Johannes 17. Jesus hat doch gebetet. Vater, sie sollen alle eins sein. Ich sage, ja, das stimmt. Aber mit wem eins sein? Mit dem Antichrist? Sollen wir mit dem Antichrist gemeinsame Sachen machen? Wir sollen eins sein in Christus. Hey, ich bin ein bisschen gegen Christus, aber egal, wir machen eine Sache, gell? Ausgeschlossen! Das sei ferne, würde Jesus sagen. Nicht mit jedem, nicht alle, die sagen Herr, Herr, oder? Nein, ihr Lieben, da dürfen wir nicht so oberflächlich sein und sagen, ah ja, die glauben auch an irgendwas. Wir müssen ein bisschen genauer hinschauen, um diese Lehren der Dämonen zu entlarven. Weil es geht um nichts weniger als um das Heil letztendlich. Wir können da nicht so ganz flach und sagen, lass uns das alles auf die Seite tun. Nein, es ist ernst. Es ist ernst. Ich muss selber urteilen, ob diese ganzen Lehren von Fegefeuer, Ablass, von einem Papst, der Titel hat als Stellvertreter Christi auf dieser Erde, wenn ich das vorstelle, was es bedeutet. Antichrist. Von Maria, von Heiligenverehrung, ob das Erkenntnisunterschiede sind, wenn man sowas duldet. Ich sage ja nicht mal, dass man es aktiv macht, aber wenn man es duldet, wenn man es fördert. Oder ob das Lehren von Dämonen sind. Und in Wahrheit ist es eben ein vermischtes, ein falsches, ein kraftloses Evangelium, das nicht retten kann und das Menschen in einer falschen Sicherheit wiegt. In einer falschen Sicherheit wiegt. Was hat es, ich will nochmal in 2. Korinther 11, will ich nochmal eine Stelle lesen, 2. Korinther 11. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführt, so vielleicht auch euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit des Christus abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Sagt, das macht euch nichts aus. Und sagt, ja, es ist gut, okay. Herein, herzlich willkommen. Boah, was sagt Paulus in Galater 1? Wenn aber auch wir oder selbst ein Engel kommt und ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Verflucht. Warum? Weil es der Antichrist ist, ihr Lieben. Weil es der Antichrist ist. Nichts geringer. Was hat es mit uns zu tun? Wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir leben in einer Zeit, wo uns das permanent gepredigt wird. Wir müssen mit allen, die irgendwie den Namen Jesus in den Mund nehmen, müssen wir eins sein. Ich sage, ihr Lieben, das ist eine gewaltige Irrlehre. Wir haben jetzt, ich habe überlegt, soll ich es überhaupt sagen, aber ist alle neugierig. Wir haben eine Antwort bekommen auf unser Anschreiben an den Bund. Und eins, was wir ihnen nahegelegt haben, war doch genau diese Sache, oder? Ich habe gesagt, warum geht man unter einem Joch den Ungläubigen? Warum macht man Partnerschaft mit denjenigen, die Jesus verleugnen? Das war einer von den Punkten, wo wir den geschrieben haben. Wisst ihr was? Kannst du nur so als zusammengefasst, als Antwort zurückkam. Gesagt, es ist an verschiedenen Stellen lässt sich diese ökumenische Zusammenarbeit natürlich unterschiedlich stark oder weniger stark leben. Aber dass wir prinzipiell daran eingebunden sind, da kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Und da zählen sie auf, wo sie überall mit dabei sind, als Selbstverständlichkeit, ohne überhaupt das aufzugreifen, was wir gesagt haben. Versteht ihr? Natürlich ist es so. Und wir bewahren das Erbe unserer Väter in dem Sinne nach Johannes 17, dass sie alle eins seien. Ja gut, wunderbar. Ihr Lieben, seht ihr, das ist das, was mir Sorge macht und wo ich warnen will. Und wo ich sage, nein. Das ist viel zu oberflächlich, viel zu oberflächlich. Was hat uns jetzt, könnt noch Stelle um Stelle um Stelle. Ich bin immer am Kürzen von meinem Skript, ich muss immer mehr nachschlagen. Was hat Jesus und was haben die Apostel gelehrt mit den Falschen? Was muss man mit ihnen machen? Muss man versuchen, sich gegenseitig anzunehmen, versuchen, dass sie mit der Zeit vielleicht dann das Richtige verstehen? Nein! Nein! Ich suche zwei von meinen vier, die ich hier aufgeschrieben habe, suche ich aus. Psalm 40 haben wir jetzt, war in der Bibellese jetzt dran. Psalm 40. Dachte ich, ich versuche immer was aufzugreifen von dem, was vielleicht der eine oder andere auch mitgelesen hat. Psalm 40, Vers 5. Glücklich der Mann, die Frau übrigens auch, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen. Glücklich der Mann, der bei dem Herrn seine Zuflucht sucht und sich nicht zu denen wendet, die in Lüge festgefahren sind. Was für ein Lobpreis, was für eine Glückseligpreisung hier, oder? Und eine Stelle, die ihr dazu sehr, sehr gut kennt, 2. Korinther 6, das war das, was wir in dem Brief auch zitiert haben, aber ich will es nochmal sagen, damit auch wir wissen, warum wir so reden und warum wir das denken, was wir denken. 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit dem Satan, mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit Ungläubigen? In welchem Zusammenhang der Tempel Gottes, welcher Tempel Gottes ist hier gemeint? Aus Steinen? Die Gemeinde, welchen Zusammenhang hat die Gemeinde des lebendigen Gottes mit den Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, macht nicht gemeinsame Sache. Und ich werde euch annehmen, ich werde euch Vater sein, werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr. Aber ihr Lieben, die Bibel ist so klar. Wir können andere Stellen dazu aufschlagen. 2. Timotheus 2, Vers 20, könnt ihr nachschauen. Paulus sagt, in einem Haus gibt es viele, viele Gefäße. Und ja, er spricht von der Gemeinde. Da gibt es manche reine Gefäße, und die zur Herrlichkeit sind. Und es gibt irdene, ja, die zum Verderben bereitet sind, sagt er. Und er sagt, glückselig der sich absondert von denen, der wird ein Gefäß zur Ehre sein. Nicht, dass ihr denkt, dass es bei den Gläubigen die nützlichen Gefäße und die unnützen gibt. Aber er beschreibt damit Gläubige und Ungläubige innerhalb eines größeren Kreises der Gemeinde. Matthäus 7, Vers 15, könnt ihr auch schauen, wo Jesus sagt, über die falschen Propheten. Ja. Und was sagt er? Dass wir mit denen gemeinsame Sache machen sollen? Auf keinen Fall. Ich möchte einen Text abschließend euch mitgeben als Ausrichtung, und um es zusammenzubinden. 1. Johannes nochmal. Es gibt drei Stellen, wo er über den Antichrist spricht. Schauen wir uns die dritte noch kurz an. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht. Und jetzt, Wenn ich dieses lese, bitte, bitte prüft es, ihr Lieben. Macht es Sinn? Stimmt es überein mit dem, was ich euch versucht habe darzulegen oder nicht? Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft sie, stellt sie auf den Probe. Sag nicht, kannst du übereinstimmen, erstens, zweitens, okay, dann ist alles gut. Prüft es, schaut genau hin. Und nicht einfach so oberflächlich, oh ja, sieht nicht so schlecht aus. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Viele. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Es gibt noch ein Erkennungszeichen. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch bekommen, bekennt, ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt und nicht aus Gott ist, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists. Seht ihr, ein weiteres Kriterium. Wenn wir Johannes lesen und die anderen Stellen mit hinzunehmen, sehen wir, das ist nicht das einzige Kriterium. Das ist nicht das einzige, so dass wir sagen, oh, können wir zu jedem hingehen und sagen, bekennst du Jesus im Fleisch gekommen? Ah ja, dann ist alles gut. Bekennst du es nicht? Ah nein, dann ist alles... Das ist offensichtlich nicht das, was Johannes meint, oder? Er meint nicht, dass es dieses eine Kriterium nur gibt. Vergleich die anderen Stellen, die wir gelesen haben. Das ist völlig klar. Aber er sagt, ein Erkennungszeichen ist, ob er dies bekennt oder ob er dies nicht bekennt. Und dies ist der Geist des Antichrists. Schaut mal, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Seht ihr, es ist in einer Hinsicht wie das, was ich euch gesagt habe. Schon jetzt und noch nicht. Zu der Zeit, wo das Neue Testament verfasst wurde. Er sagt, sie sind schon da und er kommt auch noch. Er wird noch stärker offenbar werden. Und das, wie ich es verstehen kann, wie ich die Geschichte sehe, es ist schon passiert. Wir leben mitten in all diesen Dingen. Schaut mal, Vers 4, was für eine wunderbare und herrliche Zusage. Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Wisst ihr, wer sie hier ist? Man könnte sagen, die Welt. Ist auch nicht ganz falsch, aber vom Griechischen her ist dieses sie in der Mehrzahl, nicht in der Einzahl. Welt ist ja Einzahl, eine Welt. Es ist in der Mehrzahl, bezieht sich auf die falschen Propheten. Okay? Ihr seid das Gott, Kinder, und habt die falschen Propheten überwunden. Und den Antichrist. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ist das gut? Ihr Lieben, wenn ihr in Christus seid, dann habt ihr ihn überwunden. Was für eine Zusage, oder? Musst du wachsam sein? Ja. Musst du dich fürchten? Musst du Angst haben? Nein, wenn du in Jesus bist. Was für ein Trost. Was für eine gute Botschaft. Ich will es euch nochmal lesen, ihr Lieben. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt diese falschen Propheten, diese Antichristen überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ihr Lieben, nicht weil du so stark bist, nicht weil du nicht fallen kannst, nicht weil du immun bist gegen Verführung, nicht deswegen, weil der in dir ist, größer ist als der in der Welt ist. Wer ist in dir? Jesus. Was für eine wunderbare Botschaft. Und das sind diese beiden Dinge, die ich euch in der Einfachheit auch mitgeben will, ihr Lieben. Lasst uns wachsam sein. Lasst es uns prüfen. Lasst uns im Gebet flehen. All diese Dinge gehören dazu. Ich denke, Dietmar wird uns da noch mehr hineinnehmen in der nächsten Predigt. Lasst uns wachsam, nüchtern sein. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, lasst uns in dem, dass wir in Jesus sein dürfen, getrost sein und treu in dieser Zeit leben. Egal was passiert, egal welche Art der Bedrängnis der Feind und der Antichrist und wer auch immer gegen uns aufbringen möchte. Ihr Lieben, lasst uns diesen Kampf mit einem getrösteten Herzen kämpfen. Denn er ist größer und er ist in der Lage, sich durch unsere Verfehlungen und durch unsere Schwachheit hindurch zu verherrlichen und uns hindurch zu retten. Ich möchte euch einladen, dass ihr im Gebet über diese Dinge nachdenkt mit mir und dem Herrn eine Antwort gibt. Und ich will euch bitten, die Dinge, die euch unklar sind, schreibt sie auf und jetzt nicht während dem Gebet, aber nachher. Und kommt damit und lasst uns gemeinsam ringen. Und lasst uns gesund sein von der Schrift her. Ja, ich will dich für dies eine bitten, dass wir, die du geliebt hast und die du erkauft hast und die du in dein wunderbares Reich hineingepflanzt hast, dass wir wachsam und nüchtern sein dürfen. Herr, wir sind nicht frei von Fehlern. Ich weiß, Herr, dass es Punkte gibt, wo ich mit Sicherheit mit der Zeit erkennen werde, dass ich nicht alles richtig erkannt habe, dass ich manche Dinge vielleicht vertauscht habe, dass ich manches vielleicht aus einer falschen Sichtweise betrachtet habe. Aber ich will dich darum bitten, Herr, dass du in diesen wesentlichen und diesen wichtigen Dingen dafür sorgst, dass wir gesund sind. Wir sind wie Schafe, Herr, mit verbundenen Augen und wir sehen nicht, welches Gras wir da fressen und ob das gesund ist für uns oder nicht. Wir sind so hilflos ohne dich. Wir bitten und flehen dich an, dass du uns tief, tief hineingräbst und hinein verwurzelst in dein Evangelium, dass du uns in deinem Wort offenbart hast, dass wir daran festhalten können und dass wir den Geist des Irrtums und der Lüge zu unterscheiden wissen, Herr, dass wir uns nicht leicht verwickeln lassen, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre umgeblasen werden. Herr, dass wir Einheit suchen können mit denen, die tatsächlich dein Evangelium predigen, die kein verdrehtes, keinen falschen Jesus predigen und dass wir uns fernhalten von denen, die Menschen abziehen zu einem anderen Evangelium. Herr, gib uns diese Weisheit, gib uns Demut ins Herz, es soll niemals aus einer überheblichen Haltung heraus geschehen, es soll immer nur in der Treue zu deinem Wort geschehen, es soll in der Treue zu deinem Willen geschehen, es soll zu deiner Ehre geschehen, Herr. Ich will dich loben und preisen, dass wir getrost sein dürfen, indem wir den Blick wegrichten von uns, indem wir wegschauen von unseren Möglichkeiten, von unseren Fähigkeiten, von unserer Schwachheit, indem wir hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir preisen dich, dass du uns diesen Namen über alle Namen gegeben hast, dass wir in ihm ruhig sein dürfen, dass wir in ihm sicher sein dürfen, dass wir wunderbare und herrliche und unverbrüchliche Zusagen in diesem Jesus haben dürfen. Danke dir dafür, Herr. Ich bitte dich für jedes einzelne Herz, dass du uns ausrichtest und tröstest, dass du beide von diesen Dingen tust. Wir brauchen das in dieser letzten Zeit, Herr. Wir brauchen es. Dein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.